Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Es ist wieder soweit und Martin, frohes Neues. Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen.
Thorsten, ja, frohes neues Jahr wünsche ich dir jetzt Mitte, Ende März dann auch mal. Das heißt, wir haben vorher schon mal telefoniert, aber face-to-face haben wir uns wirklich jetzt in diesem Jahr das allererste Mal. Das stimmt, ja.
Wir haben uns das letzte Mal gesehen in Essen auf der Motorshow.
Das ist schon ewig her, ne?
Krass.
Das ist wirklich, ja.
Motorshow, lass uns mal eben ein bisschen zurückblicken, war, glaube ich, ein positives Zeichen, dass die Menschen wirklich immer noch Spaß im Auto haben, ne?
Ja, das ist ungebrochen. Das Interesse an Autos ist da, in dem Bereich Motorsport, Tuning, alles, was mit Autos zu tun hat. Auch wirklich generationsübergreifend, die Besucher wachsen immer noch nach. Es ist keine älter werdende Sache, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Da geht schon was, ja.
Ja, von daher, also ich fand, das war einfach mal ein positives Zeichen, um jetzt ins Jahr 2024, das noch frische Jahr, zu starten. Ja, motorsportmäßig geht's dann ja auch so langsam wieder los. Also die Formel 1 hat schon 2 Rennen gefahren, DTM-Termin rückt näher.
Ja, die Terminkalender stehen ja fest, sind ja schon auch teils länger bekannt gegeben. Und das, was für uns jetzt relevant wird, sind im Grunde dann auch die ersten Testfahrten, wo man dann auch erstmalig dann mit einigen Teams und Fahrern zusammentrifft. Ich war jetzt vor 2 Wochen, auf der Jahrespressekonferenz des Nürburgrings. Da gab es dann da schon mal einen Ausblick. Auch da trifft man dann schon den einen oder anderen. Und ja, es geht los. Es ist jedes Jahr irgendwie dasselbe. Die Saison endet und wünscht sich frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Und dann ist es immer mal wieder auch eine ganz besondere Geschichte, wenn man merkt, okay, jetzt geht da wieder was. Man ist das erste Mal wieder an einer Rennstrecke, demnächst dann wieder auch mit fahrenden Autos dabei und freue ich mich schon sehr drauf.
Nürburgring komme ich gleich nochmal drauf. Aber ja, also ich glaube, es ist wirklich ein gutes Zeichen. Es geht wieder los und du hast ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch wahnsinnig viel mit Leuten reden müssen, die natürlich gekommen sind, zum einen wahrscheinlich von dir irgendwie auch Öl haben wollen, die vielleicht einen neuen Schmierstoffpartner suchen und ähnliches. Also ich glaube, die Zeit zwischen den Jahren, zwischen den Motorsportjahren, die war ja nicht langweilig.
Es gibt keine Pause mehr zwischen dem letzten Rennen und dem ersten der neuen Saison. Natürlich geht es darum, mit Teams zu reden, neue Kontakte zu knüpfen, einige neue Partner, die gerne unsere Öle ausprobieren, testen und dann auch im motorsportlichen Wettbewerb einsetzen möchten. Das ist ganz klar. Wie gesagt, man spricht mit den Rennstreckenbetreibern. Es ist auch viel drum und dran, was jetzt Rennstrecke betrifft, ob das mal eine Lounge-Angelegenheit ist oder jetzt gerade vom 24-Stunden-Rennen, also vom ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen, genau. Erstmalig diese Dinge, wie ist die Darstellung an der Strecke, das ist das Thema Branding, vermeintliche Kleinigkeiten, die dann aber nachher in der Selbstverständlichkeit das ganze Produkt dann darstellen. Also es ist wirklich einiges zu tun. Man hat mit den ganzen Ölentwicklungen, E-Fuels und diese Dinge. Ja, also Langeweile kenne ich tatsächlich nicht.
Das war gerade mal sowas ein Thema, auf das ich hinaus wollte. Also nutzt ihr die Zeit zwischen den Rennsaison 23 und 24, um Öle weiterzuentwickeln oder um neue Entwicklungen zu machen oder passiert das laufend?
Es passiert eigentlich laufend. Das ist ja ein Prozess, der immer weiter vorangeht. Da gibt es jetzt kein Zeitfenster, wo man jetzt sagt, man macht das jetzt hier mal irgendwie 3 Wochen oder da 4 Wochen, sondern je nachdem, wie dann auch entsprechende Proben eintreffen und Auswertungen gemacht werden, dann geht man dann wieder in den Dialog. Ja, wie gesagt, das ist halt eine Sache. Nur wenn man jetzt so wie wir so auch immens im Motorsport unterwegs ist, in verschiedensten Bereichen von Organisation über Serien, Teams und Fahrer, bist du dann irgendwo auch politisch immer eingebunden und in der Diskussion. Also es gehört mittlerweile dazu, ja.
Politisch. Schauen wir doch mal nach Brüssel. In Brüssel ist man sich nicht mehr so ganz sicher, ob man das Thema Elektromobilität weiter so verfolgt. Also ich habe mit einigen Herstellern in der Zwischenzeit gesprochen. Ja, auch ich war unterwegs. Und die haben mir bestätigt, wir entwickeln tatsächlich Verbrennungsmotoren weiter. Weil wir sind nicht sicher, dass die EU bei 35 als kompletten Ausstieg beim Verbrennungsmotor bleibt. Also diese Kombination von einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor als Hybrid, Plug-in-Hybrid oder sowas, sieht man da eher als eine Lösung. Und einige Hersteller haben gesagt, nö, also wir werden weiter Motoren neu entwickeln. Ist das für dich auch ein wichtiges Zeichen oder bist du auch komplett jetzt schon in Richtung, was weiß ich, E-Fuels und Ähnliches fixiert?
Ja, meiner Meinung nach ist das Thema, wo es hingehen wird. Das wird ja zunehmend, ob sie jetzt im Zweiradbereich oder im Vierradbereich werden diese Produkte sicherlich eingesetzt werden zukünftig, gegebenenfalls dann auch übers Reglement, und dementsprechend müssen dann halt die technischen Komponenten angepasst werden. Und ich sehe es tatsächlich so, es geht ja darum, wohl das Gesamtprodukt Auto möglichst CO2-neutral zu machen. So, und wenn du das über die Komponenten, sage ich mal, über spezielle Öle, biobasierte Öle oder entsprechende Kraftstoffe hinbekommst, ist dann auch die Frage, okay, wie matcht dann das Thema Elektro auch in der Gesamtheit dann noch? Es geht ja dann nicht darum, es mit Gewalt elektrisch zu machen. Es wird funktionieren, es wird verschiedene Antriebsarten zukünftig parallel nebeneinander existieren. Das heißt viele, die jetzt schon bekannten, würde ich mal sagen, aber es wird meiner Meinung nach nicht ausschließlich Elektroautos geben, und deshalb entwickeln die Leute, die sich mit Verbrennern befassen, und da gehören natürlich auch die Automobilhersteller zu, sicherlich da auch auf diesem Weg weiter.
Du hast eben gesagt, biobasierte Öle. Ist das so, dass bleiben wir jetzt mal wirklich im Motorsportbereich, wenn Rennautos mit E-Fuels fahren werden, das wird ja irgendwann passieren, ist das auch so, dass dann auch automatisch ein neues Öl kommt, also ein Öl, was auch CO2-neutral ist?
Ja, das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass es jetzt ein Öl ist, was CO2-neutral ist. Das ist dann, sag ich mal, du kannst CO2-neutrale Öle sicherlich für jetzige Kraftstoffe einsetzen. Du kannst für die neuen Kraftstoffe oder E-Fuels kannst du konventionelle Öle einsetzen. Und irgendwann wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass du halt E-Fuels mit biobasierten Ölen einsetzt. Nur es ist halt dann auch eine technische Anpassung. Die Herausforderung, die wahrscheinlich jetzt da ist, ist erstmal halt für die entsprechenden E-Fuels die entsprechenden Schmierstoffe zu modifizieren, was Performance und was Langlebigkeit betrifft, und das gleichzeitig dann möglichst schnell und problemlos mit Bioölen zu matchen.
Ich höre, dass man die Öle anpassen muss. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was dazu verraten. Ich höre immer so auch gerne von vermeintlichen Experten und auch Walter Röhrl, den ich als Fahrer schätze, aber als Antriebsfachmann nicht so sehr. Der sagt ja immer, ich kippe einfach E-Fuel in meinen alten Porsche aus den 60er Jahren, fahre damit, alles gut. Das ist nicht so. Also ich glaube auch, dass da eine Anpassung an Ölen passieren muss, habe ich rausgehört.
Na gut, ich erzähle ja mit dir keine Geheimnisse. Das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass der Öleintrag oder der Kraftstoffeintrag bei Biokraftstoffen, E-Fuels, ein anderer ist als bei konventionellen. Und grundsätzlich funktioniert es ja. Ich meine, der Sebastian Vettel hat schon mal einen alten F1-Wagen auch mit E-Fuels betankt. Nur ist es dann die Frage, ob du einfach ein paar Demo-Runden drehst oder ob du damit 50.000 Kilometer fahren willst. Und es geht einfach darum, da jetzt, man ist ja in einer relativ frühen Phase des Ganzen, einfach Erfahrung zu sammeln. Wir reden ja auch nicht in unserem Fall Motorsport davon, dass das Fahrzeug einfach nur nach vorne geht und möglichst dann auch mit geänderten Komponenten wieder Wartungsintervalle von 40.000, 50.000 Kilometer oder was hat. Wir reden davon, dass es halten soll und dass es auch performant sein sollte.
Ich muss mal zurückkommen. Du hast gesagt, Kraftstoffeintrag im Öl. Das bedeutet, dass Teile vom Benzin, vom Sprit ins Öl reinkommen, oder was ist das?
Genau, das hast du ja grundsätzlich etwas, weil das Öl verändert sich ja mit fortschreitender Laufzeit, und es ist halt zu erwarten und ja, dass dieser Effekt halt bei den E-Fuels noch etwas deutlicher wird.
Aber um das wirklich rauszufinden, wäre natürlich jetzt eine Rennserie, die damit fahren würde, ideal, oder nicht? Weil das ja wirklich die härtesten Bedingungen für so einen Motor sind, die du haben kannst.
Genau, es geht darum, dass da jetzt auf der Rennstrecke dann Erfahrung gesammelt wird oder was Prüfstände oder andere Tests betrifft, um zu schauen, okay, wie verändert sich das Öl in Verwendung mit konventionellem Kraftstoff und wie verändert es sich mit E-Fuels oder in der Zusammenarbeit mit E-Fuels. Und das muss man halt beobachten und da arbeitet man rum. Das Öl ist wie andere Dinge am Auto ein technisches Produkt. Das mag für manche einfach eine goldene Suppe sein, die irgendwann schwarz dann aus dem Auto abgelassen wird. Und das ist jedem vertraut, der ein Auto fährt. Das ist bei anderen Rennfahrzeugkomponenten wie ein Heckspoiler nicht so, weil das eher das Motorsport-exklusive Bauteil ist. Nur Öl, Motoröl, Getriebeöl sind hochkomplexe Bestandteile eines Fahrzeugs.
So, wer bis jetzt noch glaubt, nö, die sind langweilig und doof, genauso wie so ein Reifen, rund, schwarz, Loch in der Mitte, ist auch nicht so. Also gerade diese Komponenten entscheiden hinterher, wie viel CO2 so ein Auto produziert, wie lange so ein Auto überhaupt hält und naja, manchmal auch, wie viel Spaß es macht.
Genau, richtig. Und es geht immer um das Gesamtprodukt Auto. Jetzt, genau, Reifen ist da auch ein sehr gutes Beispiel. Auch da wird sicherlich an verschiedenen Dingen gearbeitet, auch da einen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, aber auch Bauteile wie vielleicht Carbon oder andere Dinge sind sicherlich da in Arbeit der Optimierung. So, ohne dass ich es jetzt weiß oder an alle Details involviert bin. Aber so ein Rennwagen ist dann schon auch ein kleines Wunderwerk und alle, die daran arbeiten, ob jetzt einer die Beleuchtungsanlage herstellt oder die Bremsen oder was auch immer, da sitzen Spezialisten und die schaffen dann ein Gesamtprodukt, was nachher auf der Rennstrecke zu sehen ist.
Um das Ganze mal abzuschließen, also das Thema Umweltfreundlichkeit, wir sollten uns nicht immer auf eine Möglichkeit fixieren. Ein kluger Mann, der auch gerne mal im Rennauto sitzt, Akio Toyoda, hat gesagt, Carbon is the enemy, also CO2 ist unser Feind, das müssen wir bekämpfen.
Ja, gebe ich dir absolut recht und das ist auch was ich auch oft sage, das Thema, wenn es darum geht, Motorsport zu fördern oder zu verteufeln oder wie auch immer. Der Motorsport ist im Grunde auch ein Entwicklungslabor. Und die Leute, die da arbeiten, sind Spezialisten. Und das fließt sicherlich in viele Bereiche aus dem Motorsport was in die Serie zurück. Und um den ganzen Straßenverkehr etwas ökologischer zu machen, hat sicherlich da auch der Motorsport seinen Dienst. Und solange dieser Motorsport durchgeführt werden kann und existiert und entsprechende Ingenieure da ihre Arbeit finden, kann das nur auch irgendwo der mobilen Gesamtheit zugutekommen.
Du hast es eben gesagt, das ist wichtig und man hat das auch im vergangenen Jahr gesehen. Viel mehr Menschen interessieren sich dafür. Ich persönlich habe es im DTM-Fahrerlager festgestellt, dass viel mehr Fans da waren als in den Jahren zuvor. Also das Interesse an Autos, die nur im Kreis fahren, ist immer noch da.
Ja, absolut. Das freut mich natürlich dann auch jedes Mal, das so zu sehen. Und es ist ungebrochen, finde ich. Also es war jetzt nach dieser ganzen Zeit, wo man jetzt auch keine Rennen besuchen konnte, war es dann die Frage, okay, ist das Ganze wieder aufnehmbar oder arrangieren die Leute sich damit? Haben die sich entwöhnt? Und das nehme ich völlig anders war, weil viele haben auch, glaube ich, erkannt, okay, Zeiten können sich auch schnell ändern. Das kann auch verschiedene Sachen haben. Mal ist es irgendwie eine Pandemie, mal ist es vielleicht eine militärische Bedrohung, mal ist es eine wirtschaftliche Bedrohung, mal ist es die eigene Gesundheit. Und ich merke da auch ganz deutlich, wir hatten das ja vorhin auch vielleicht dann, wenn wir die Essen Motor Show dann nochmal als Beispiel nehmen, aber auch die Rennveranstaltungen, die Leute sagen einfach, okay, ich hab Bock, warum soll ich mir das Event oder die Möglichkeit, ein Rennen zu besuchen, irgendwie auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schieben oder mir das da irgendwo ansparen. Wer weiß, was dann ist, wer weiß, wie die Welt sich dann dreht. Ich mache es jetzt, ich habe jetzt Bock drauf, ich genieße das und will jetzt meinen Spaß haben und genauso ist es richtig.
Sehe ich genauso. Wobei, wir müssen auch sagen, gucken wir ein bisschen kritisch drauf. Die ersten zwei Formel-1-Rennen sind gelaufen. Ich habe gestern nochmal geguckt. Die Zugriffszahlen oder die Zuschauerzahlen bei Sky und auch bei RTL, die ja das erste Rennen mit übertragen haben, sind natürlich dramatisch nach unten gegangen. Also das zeigt vielleicht auch, dass sich die Formel 1 als Paket in eine Richtung entwickelt hat, was nicht so spannend ist. In den USA, wo man das ganze Ding ja gehypt hat, wo man vieles auch in dieser Serie auf die USA oder auf die Gewohnheiten der Leute dort umgebaut hat, auch da lässt das Interesse gerade bei den jüngeren Leuten nach, die ja irgendwann von einer Netflix-Serie tatsächlich zur Formel 1 gekommen sind. Vielleicht haben die alles noch nicht so richtig gemacht. Ich glaube, bei der DTM, der ADAC hat begriffen, wie es gehen muss.
Ja, na gut, was Formel 1 betrifft, vielleicht müsste man Herrn dem Max da einen Wohnwagenanhänger oder was hinten dran hängen, damit sich's ein bisschen mischt. Ja, es ist dann auch vielleicht ein bisschen noch ein deutsches Problem, auch was.
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist wirklich gesamt global gesehen und besonders der Schwerpunkt, wo es zurückgegangen ist, ist Amerika. Also ESPN hat es nicht mal mehr im Hauptprogramm.
Meine Informationen waren immer durch Netflix und diese Sachen, dass es da gerade in Amerika nochmal einen Hype gefunden hat. Ja, es ist dann auch irgendwie vielleicht personen- oder typenabhängig. Es ist nun mal auch eine sehr exotische Geschichte. Und es ist auch teilweise zum einen komplizierter geworden. Und wenn du als Zuschauer vielleicht auch nicht in allen Bereichen abgeholt wirst, ich meine, kein Sportreporter oder kein Moderator kann bei jedem Rennen, da mal das Thema Formel 1, den Zuschauern, die vielleicht das erste Mal dabei sind, von Grund auf erklären. Das ist ganz klar. Nur, dass man kann das Ganze ja vielleicht schon, muss es irgendwie. Ja, wie willst du es spannender machen? Vor Jahren, es war aber auch sportlich anders. Also wenn ich mich an frühere Rennen erinnere, da gab es dann auch nochmal Ausfälle. Dann war nochmal ein Motorschaden und das war dann auch, man gönnt es ja keinem. Nur das war dann im Grunde auch schon mal rennentscheidend in den letzten 10 Minuten, wo alles nochmal durcheinander gewirbelt wurde. Heute weißt du, okay, du guckst dir 10 Runden an und da fährt einer vorne weg und wenn jetzt der Boxenstopp nicht versemmelt wird oder irgendwas passiert, dann wird er da auch schon durchfahren und wird jetzt nicht mit technischem Defekt liegen bleiben. Und das kenne ich, sage ich mal, aus den Zeiten noch der 90er, 2000er, war das anders. Also ist vielleicht eine Sache, weil den Leuten geht es im Grunde, mal ehrlich, auch so ein bisschen um die Gaudi. Wir sehen das aus einem anderen Blickwinkel. Wir sind mein Partner eines Formel-1-Teams. Wir sind da, sag ich mal, was die Fahrer betrifft, gucken wir anders drauf, weil viele sind jetzt in der Formel 1 unterwegs, die wir dann in Nachwuchsserien da irgendwie schon begleitet haben, weil sie in Teams gefahren sind, mit denen wir verbandelt sind. Und ich gucke das ja als Fan nicht. Nur wenn ich mich jetzt in einen Fan reinversetze und der will einfach nur Autorennen sehen, einfach nur der Gaudi halber, ja, dann kann ich verstehen, dass er sagt, okay, jetzt geht's mir da irgendwie auch mittlerweile auf den Keks. Und du hast, was ich ganz klar wahrnehme, ist durch diese Anzahl an Saisonrennen tatsächlich auch nichts Besonderes mehr. Ja. Früher waren es, keine Ahnung, 16, ja. 17 Rennen dann mal. So, und dann war da mal wieder was Besonderes. Ah, an diesem Wochenende ist Formel 1. Gucken wir wieder Formel 1. Mhm. So, und heute ist es, es ist schon wieder. Und man wird ja schon gefragt, auch zu Hause, ist doch erst dieses Wochenende gar keine Formel 1. Weil sonst daddel ich ja schon mal auf dem Handy rum oder guck oder wie, was auch immer. Und dann wirst du heute schon gefragt, ob kein Formel 1 Rennen ist an diesem Wochenende, weil es einfach so normal geworden ist. Und ich glaube, dass sich da die Serie keinen Gefallen mit getan hat, weil es ist so, jeden Sonntag wieder.
Du kommst gar nicht mehr dazu, den Rasen zu mähen.
Ja, so ähnlich. Ja.
Nein, aber auch was du eben gesagt hast, die Überlegenheit von Max Verstappen, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Es gab eine Überlegenheit von Herrn Schumacher, von Herrn Vettel, von Herrn Hamilton. Ja, das war ja genauso, aber was du eben gesagt hast, dass da auch mal irgendwie ein Motor hochging oder irgendwas anderes kaputt ging, dass sie ausgefallen sind. Das machte die Sache mit diesem technischen Gerät ja so spannend. Heute ist leider die Perfektion ja ein Garant für Langeweile.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Ich bin da kein Kanner, der jetzt da Marktanalyse betreibt, aber ich sehe schon ein Problem darin, dass es einfach diese 24 Rennen, es ist einfach zu viel.
Naja gut, und man hat solche Sachen gemacht, die einfach zur Formel 1 gehörten, also Grid Curls rauszuschmeißen aus keine Ahnung was für Gründen, das nimmt dem Ganzen natürlich auch irgendwie so diesen Mythos, den es hatte.
Ja, das ist vielleicht ein Punkt von anderen Dingen auch. Ich versuche mich gerade da in die Zeit zurück zu versetzen, als ich dann als Fan früher da mal ein bisschen Formel 1 geguckt habe. Man hat sie dann in
Warst du früher als Fan mal live bei einem Formel 1 Rennen?
Ja. Ja? Ja, klar. Ich war in Imola 2-3 Mal. Oh. Und hatte ich beruflich mit Motorsport so noch gar nichts in der Form zu tun und bin wirklich mit ein paar Leuten und 2 Wohnmobile nach Imola zur Formel 1 gefahren. Nachher ein paar Tage Gardasee, ein bisschen Wein dabei. Das war gut und das war toll und man war halt Fan und man saß dann da zum Beispiel in der Villeneuve-Kurve und hat sich dann die Trainings angeguckt und dann hatten wir dann Karten für die TOSA, Qualifying und Rennen. Und klar, das war cool. Da hast du dann die italienischen Fans, die dann mit ihren großen Weinkübeln dann auch gern mal rumgingen und das war sehr nett und das war dann auch, sag ich mal, weit entfernt. Das war damals ja was Besonderes. Das erste Mal Training, da fahren diese Formel-1-Fahrer, diese Autos da an dir vorbei, wenn du auf der Tribüne sitzt. Das war alles so weit entfernt und man war nachher schon mal froh, wenn man in die Nähe eines Paddocks da kam, nach dem Rennen. Das war ja schon mal, man war ja da schon wirklich nah dran, meinte man. Und das heutzutage ist das natürlich anders, wenn man mit denen im Grunde zusammenarbeitet, sehr eng zusammenarbeitet, so wie mit Ralf Schumacher auch, der damals da auf dem Podium gestanden ist, ist alles irgendwo so normal geworden, weil wenn ich irgendwo hin will, dann fahre ich irgendwo hin und das ist dann ich habe mir das als Fan im Grunde so ein bisschen selbst entzaubert, dadurch, dass ich das als Job habe.
Es geht mir ähnlich. Also es war bei mir auch ähnlich, muss ich auch sagen. Aber ich glaube, das Erlebnis auch für den Fan ist nicht mehr, wie wir das früher erlebt haben. Also es ist einfach, es ist steriler geworden. Es ist ein großes Geschäftsmodell. Also lass bitte dein Geld hier, aber Erlebnis geben wir dir nicht mehr so viel, wie es früher mal war.
Ja, naja, das ist was dran. Und gut, das... Vielleicht hat sich das Gesamtfreizeitverhalten irgendwo auch geändert. Natürlich, es sind verschiedene Komponenten und deshalb ist es auch schwierig zu sagen, okay, wir schrauben jetzt mal hier rum oder wir machen mal was da und dann wird das alles wieder so wie früher. Das hat irgendwo alles irgendwo auch seine Zeit und gewisse Dinge kannst du auch nicht abstellen. Es gibt ein paar offensichtliche Dinge, wo man sagen kann, okay, vielleicht drüber nachdenken, ohne es jetzt gleich zu verschlimmbessern durch gewisse Reglementänderungen, hat es ja auch in der Vergangenheit dann mal einige Kapriolen gegeben, wo man gedacht hat, okay, gut, dass das jetzt mal eine Saison war und nachher wieder abgeschafft wurde. Aber da merkst du ja auch, dass es auch zu jeder Zeit schon immer wieder Bemühungen gegeben hat, das ganze Produkt Formel 1 oder auch Motorsport im Allgemeinen da mal irgendwo noch attraktiver zu machen. Manche Dinge funktionieren gut, manche wiederum nicht. Was ich immer finde, ist okay, das Thema rarer zu machen vielleicht. Mhm. Eine Fußball-WM funktioniert halt auch deswegen wahrscheinlich gut, weil es nicht jedes Jahr ist. Das ist dann irgendwie was Besonderes. Man fiebert anders hin. Und ich sag mal, jetzt hast du das letzte Formel-1-Rennen kurz vor Weihnachten und ach schwuppdiwupp, jetzt geht's ja schon wieder los. Die Autos werden vorgestellt, Testfahrten und dann sind die auf der Strecke. Ach ja, ist ja so wie immer. Das sind halt solche Sachen und du musst halt immer in allen Bereichen auch gucken, okay, was luchse ich halt dem Zuschauer ab, damit er das konsumieren kann oder an die Rennstrecke kommt. Und wie binde ich ihn jetzt ein? Weil wie schaffe ich einen Mehrwert für den Zuschauer, ob jetzt so an der Rennstrecke oder vorm Fernseher oder wie auch immer.
Sind wir mal gespannt, was noch so in den nächsten Monaten da passieren wird. Also wir reden heute mal nicht über das Thema Horner, weil da gibt es ja jeden Tag irgendeine andere verrückte Meldung. Also trinkst du noch Red Bull?
Ich bin eigentlich generell nicht so der Softdrink-Trinker. Du siehst, ich habe jetzt gerade eine Tasse Kaffee vor mir. Ist immer ganz gut. Und sonst Wasser und Säfte und mal einen Tee. Also es ist, weiß ich nicht, wie ist es mit dir?
Du, erstaunlicherweise, ich habe mal ab und zu irgendwo so eine Dose mal mitgenommen und ich habe es jetzt geschafft, so meine ganzen Bestände mal irgendwie leer zu trinken. Und ich habe auch nicht
Hast
irgendwie
du auch den. Mehr als eine Dose mitgenommen.
Ich habe über lange Zeit mal hier und da immer so eine Dose mal mitgenommen, ja.
Ja, du räumst dann die Kühlschränke in der
Hospitality. Ich habe teilweise wirklich, ja, ohne Scheiß, ich habe von den Leuten in der Hospitality mal einen ganzen Pack von diesen Dosen in die Hand gedrückt gekriegt, nach dem Motto, nimm mit, dass wir den ganzen Scheiß in den LKW packen müssen. Ja, und davon habe ich relativ lange gezehrt und habe dann irgendwann festgestellt, eigentlich brauche ich dieses Zeug nicht.
Okay, aber dann weiß ich zumindest Bescheid, wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwo bin, in irgendeiner Hospi oder so und gehe
da. Du bringst mir eine Dose mit.
Gehe da in den Kühlschrank, da ist nichts mehr drin, da weiß ich schon, der Trom war schon da und hat geplündert.
Alles. Nein, hat er nicht. Ich habe die zum Rennende mal gekriegt. Und ich kann es auch, also komm, ich erzähle es jetzt. Ich habe das bei BMW bekommen und zwar bei den Rennen, wo die Italiener die Hospi gemacht haben. Das war sowieso die beste Hospi, weil das Essen am besten war. Und die Leute waren auch einfach cool. Und ich spreche aber wirklich ganz wenig Italienisch. Also sagen wir mal, Restaurant Italienisch. Ich kann mein Essen bestellen, umbestellen und Getränke bestellen. Und ich habe mich mit denen gut verstanden. Und die haben mir dann halt eben mal so ein Paket in die Hand gedrückt nach dem Motto, müssen wir nicht mitnehmen, nimm's bitte mit.
Gut, dann hast du uns jetzt aufgeklärt. Vielen Dank.
Ja, jetzt habe ich eine dieser Geschichten erzählt, die ich eigentlich gar nicht erzählen sollte. Egal, anyway. Geschichten, die man nicht erzählen sollte. Da kommt vielleicht auch das Wort Nürburgring drin vor und da kommt vielleicht auch das Wort NES drin vor. Wollen wir da mal drüber plaudern? Du hast vorhin gesagt, du warst am Nürburgring. Ich habe gesagt, wir nehmen den Nürburgring nochmal auf. Es gibt dort den berühmten Langstreckensport. Also da fährt man auf der Nordschleife Rennen und da sind viele Leute, haben Spaß dran. Da haben auch viele Leute im Auto Spaß dran. Und da gab es bislang eine Serie. Und jetzt kommt eine zweite an und sagt, hallo, wir sind die geilere Serie. Und es macht nur Stress.
Ja, ich glaube, das haben alle mitgekriegt, was da los war, beziehungsweise was da los ist. Ja, der Nürburgring ist eine ganz spezielle Rennstrecke aufgrund der Nordschleife, wo dann das 24-Stunden-Rennen gefahren wird, was sicherlich das bekannteste ist, was dort ausgetragen wird.
Du meinst das Ravenol 24-Stunden-Rennen?
ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennen. Eins der bekanntesten Autorennen der Welt, würde ich mal sagen. Ja, und natürlich gab es da auch abseits dieser Hauptveranstaltung oder gibt es Langstreckensport. Das ist richtig, lange als VLN tituliert. Dann als Nürburgring Langstreckenserie, genau. Und da gab es dann jetzt im letzten Jahr dann diese Sache, dass die NES da auch eine Serie platzieren wollte, will. Genau, so dass es da zu einer Konkurrenzsituation gekommen ist. Aber da erzählen wir ja keine Geheimnisse. Das ist einfach so. Das ist momentan die Tatsache, mit denen gewisse Leute jetzt umgehen müssen und sich entsprechend verhalten, ausrichten, wie auch immer. Ja.
Also meine persönliche Meinung dazu ist erstmal, das ganze Ding war nicht wirklich clever. Also eine Serie wie die VLN, die auch darunter zu leiden hat, dass immer weniger Leute Geld für sowas haben. Also die Teilnehmerfelder sind über die Jahre ja kleiner geworden. Da dann noch eine zweite Konkurrenzserie zu installieren, die genau das Gleiche macht. Das macht doch keinen Sinn. Wenn die Tanzfläche kleiner wird, ja, noch einen mit drauf zu holen, was soll das?
Gut, vielleicht war das Ansinnen derer auch, es irgendwie besser zu machen. Oder es gibt da sicherlich noch Interessen im Hintergrund, um eine gewisse Exklusivität für sich zu beanspruchen. Das ist so. Ich bin da jetzt auch nicht so tief im Thema drin. Was ich schade finde, ist es halt, dass es gerade jetzt in dieser wirtschaftlich schwierigen und politisch schwierigen Zeit es einfach schade ist und dem Ganzen nicht gut tut. Du weißt, hast es mitbekommen, wir sind jetzt Partner der NLS seit diesem Jahr und beobachten das natürlich mit Interesse. Das hat jetzt auch, ist jetzt eine Entscheidung für etwas. Es ist aber auch gleichzeitig keine Entscheidung gegen etwas anderes zum Beispiel. Es ist einfach so, Unsere Partner sind auch und vor allem die Rennteams. Und unsere, sag ich mal, Kunden oder ein Teil unserer Kunden sind einfach Motorsportfans. Und da geht es darum, dass wir das Thema auch für die spielen und dass wir uns da committen und sagen, okay, zum einen haben wir eine Partnerschaft mit dem Nürburgring als Rennstrecke. Da sind wir präsent an der Boxenmauer, das Ravenol Media Center und verschiedene andere Dinge, die es da ja gibt. Wir sind mit anderen Serien da vor Ort. Wir sind Partner des ADAC Ravenol 24-Stunden-Rennens und dann wünschen wir uns auch, dass abgesehen von diesen Veranstaltungen es eine gute Langstreckenserie gibt und dass die Fans ihren Spaß daran haben, dass aber auch den Teams die Möglichkeit gegeben wird, die nun mal unsere Partner sind, unsere Kunden sind, Motorsport zu betreiben und auch absehbar und planbar Motorsport zu betreiben. Und das ist halt schwierig, wenn jetzt das Ganze weit über den Winter getragen wird und du einfach nicht planen kannst und vielleicht die Kundenfahrer scharren und harren, ja, was ist denn jetzt los? Und können wir uns committen für nächstes Jahr? In welcher Serie fahren wir? Oder wie auch immer. Ich kann mir natürlich kann ich auch verstehen, aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man alles fährt, was irgendwie mit Nürburgring zu tun hat, weil man einfach Kilometer aufs Auto kriegen muss. Also wie gesagt, ohne mich jetzt in diese Serienthematik einzumischen, klar, wir sind jetzt Partner der NLS und ich freue mich da drauf und hoffe und bin sicher, dass es gut funktioniert und dass es Teilnehmer findet. Aber ich finde es insgesamt schade, dass grundsätzlich dieses ganze Rad letztes Jahr ans Laufen gekommen ist, wo wirklich es alle, ob es jetzt Fahrer sind, ob es jetzt Teams sind oder wer auch immer, sowieso schon schwierig genug haben. Allein das Thema Sponsoren zu finden, das ist Seber Seriensponsoren, brauchen wir da gar nicht reden. Die Teams müssen ja irgendwie ein Produkt verkaufen. Mal ganz ehrlich, die Budgets in vielen Unternehmen, die werden irgendwie im Herbst gemacht. Da wird entschieden, okay, wir entscheiden uns nächstes Jahr, dich zu fördern oder wie auch immer. So, und wenn du dann daher stehst und sagst, ja, bisher haben wir NLS gemacht und dies und jenes und ja, wir wissen noch gar nicht genau, was nächstes Jahr so passiert, dann sagt dir irgendein Finanzvorstand oder Controller oder was auch immer, ja, ist das ja schön und gut, dann guck mal, was nächstes Jahr passiert in 24 und dann unterhalten wir uns vielleicht für 2025 neu. So geht das. Und ich habe keine Ahnung, ob das wirklich jeder versteht, der dann diese Diskussion lostritt. Tut mir leid, vielleicht sind gewisse Leute von diesen Themen einfach zu weit weg. Weil im Grunde handelt es sich ja um Motorsport, aber vielleicht dann auch nur um Motorsport. Und Leute, die oder Firmen, die Partnerschaften eingehen oder Sponsoring betreiben, da gibt es links und rechts auch noch andere Themen. So, und muss das einfach funktionieren. Das ist leider so.
Ich habe mich auch gefragt, wirklich, was soll das? Warum macht ihr genau das Gleiche? Es ist ja nichts anderes. Also es ist für exakt die gleichen Fahrzeuge ausgeschrieben, es ist das gleiche Konzept. Es ist im Prinzip eine 1:1 Kopie. Was soll der Scheiß? Macht doch irgendwas Neues. Denkt euch doch mal irgendwas Innovatives aus. Also was weiß ich, wenn wir das Ganze nur für GT3 Autos ausgeschrieben hätten und hätten eine Meisterschaft mit einem fetten Preisgeld gemacht. Das hätte funktioniert. Wäre man innovativ gewesen, was sie ja immer von sich behaupten in ihren tollen Pressemitteilungen, dass sie die tollste und innovativste Rennserie auf der Nürburgring-Nordschleife sind, dann macht doch was für Elektroautos, für alternative Antriebe, weiß der Henker was. Aber macht doch nicht eine 1:1 Kopie von einem Konzept, was in sich funktioniert, was aber Probleme hat. Also das verstehe ich nicht. Und auch alle, die dahinter stehen, müssen sich doch selber mal fragen, warum machen wir sowas? Da steht ein AVD hinter. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Mitglieder der in Deutschland hat. Aber der muss doch auch mal überlegen, was der mit dem Geld dieser Mitglieder macht, wenn der das für so eine Serie verbrät, die wirklich nicht von Erfolg gekrönt ist. Jeder hat doch das gesehen, dass es nicht funktionieren wird. Es wird auf einen Streit hinauslaufen, der vor Gericht ausgetragen wurde um Termine. Und es gibt bei dieser ganzen Sache doch nur Tote und Verletzte.
Ja, wie gesagt, die Gesamtsituation ist sehr unglücklich. Die Leidtragenden sind die Teilnehmer, die Teams, die entsprechenden Partner, die sich engagieren. Und es geht ja auch um deren Renommee. Und ja, ich weiß nicht, ob das in dieser Gesamtheit vorher berücksichtigt wurde. Und es sind sicherlich einige, die das ganze Thema weiter beobachten und sich entsprechend ausrichten werden. Also ich wünsche mir, dass da eine Befriedung reinkommt in das ganze Thema und man sich dann auch wieder auf wirklich Motorsport beschränkt und wirklich dann auch wieder gute Rennen sieht, was diese internen Sachen der Gesellschaften betrifft. Da gut, maße ich mir auch kein Urteil an. Es ist das, was bereits zu lesen war. Es ist zu diskutieren und ist auch weitestgehend schon diskutiert worden. Viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube, dass in der Form, wie wir uns jetzt committed haben und entschieden haben, uns da zu engagieren, die richtige Entscheidung getroffen haben, weil, wie gesagt, unsere Partner im Grunde der Motorsport insgesamt ist und die Teams auch im Einzelnen. Wir verkaufen auch nun mal Öl und wir wollen präsent sein. Und dann ist es auch klug, sich da aus gewissen politischen Themen rauszuhalten.
Ich darf mal eine Meinung dazu sagen, ja, weil ich finde, also, dass man mit dieser Serie dem Motorsport und besonders auch dem Langstreckensport auf der Nürburgring-Nordschleife einen Bärendienst erwiesen hat. Es gab nur Streit, beide haben keine vernünftigen Termine am Anfang gekriegt, es hat sich hingezogen ohne Ende, Teilnehmer wussten nicht, wo fahre ich, wann fahre ich, kann ich überhaupt fahren. Und zum Schluss war es so, dass das Gericht entschieden hat, dass Termine zu vergeben sind. Beide haben auch Termine gehabt. Die NES hat dann gesagt, ja, wir machen den Saisonauftakt. Und dann hat man irgendwann nach ein paar Wochen zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir fahren doch am Anfang nicht auf der Nordschleife. Dann fahren wir erstmal nur auf dem Grand Prix-Kurs und denkst so, what? Ihr seid doch die große Serie auf der Nordschleife. Wieso fahrt ihr jetzt auf dem Grand Prix-Kurs? Ja, wir wollen uns aneinander gewöhnen, bla bla bla. Und dann haben sie festgestellt, ja, schade, wir haben, so hat man es mir erzählt, also ich kenne das aus einer sehr verlässlichen Quelle, tatsächlich wohl 4 Teilnehmer gehabt, die daran teilnehmen wollten. Und dann haben sie festgestellt, ja, das rechnet sich vielleicht doch nicht, machen wir dann noch nicht. Und das ist super peinlich.
4 Teilnehmer wäre für die Nordschleife sowieso etwas wenig gewesen. Und der Grand Prix-Strecke, für die Grand Prix-Strecke auch. Ja, im Grunde wird es so sein. Meiner Meinung nach, wie es in vielen Fällen ist, der Markt wird auch irgendwo entscheiden. Das ist meine Meinung und wir können uns dann gerne in 12 Monaten nochmal drüber unterhalten und schauen, was daraus geworden ist aus dem Ganzen.
Ich bin mal noch frecher. Ich sag mal, das dauert keine 12 Monate. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann auch von Seiten des AVD mal entscheiden muss, will ich da wirklich weitergehen? Will ich in diesen Strudel mit reingezogen werden? Oder überlegt man schon mal, ob so eine, wie würde man das denn nennen, Nexit? Also ob es so eine Exit-Strategie aus dieser NES gibt?
Wer weiß, wer wen antreibt oder wer da jetzt noch hintersetzt, ob es dann reinweg der AVD ist oder wie auch immer, sitze ich nicht drin. Ich finde es momentan, die ganze Situation, relativ schade. Hoffe auf eine Befriedung des Ganzen und schau das so ein bisschen mir einfach mal an.
Komm her, also jetzt machen wir zum Schluss nochmal was. Ich gebe mal der KI das letzte Wort zu diesem Thema. Ich habe die mal mit der letzten Pressemitteilung gefüttert und habe sie mal entscheiden lassen, was sie dazu sagt. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Es ist in etwas jugendlicher Sprache geschrieben. Die KI sagt zur NES, Alter, diese NES-Rennserie hat mit ihrem Start einfach einen totalen Reinfall gelandet. Nur 4 Teilnehmer bei ihrem ersten Rennen ist ein Witz, Digga. NES soll mal aufhören rumzuheulen, als wären sie die Opfer hier. Die jammern nur, weil sie ihren Scheiß nicht gebacken kriegen. NES ist einfach ein totaler Lappen, der nur Heulsusen macht. Und dann auch noch so tun, als wären sie die Guten in der Geschichte? Come on, be real.
Oh, ist ja sehr tough, deine KI. Die ist ja sehr deutlich.
Ja, come on, be real, finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Also mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, oder?
Ist doch, die ist ja sehr, sehr deutlich und ich werde das ganze Thema weiter beobachten.
Gut, und damit widmen wir uns jetzt mal einem Kaffee. Was hältst du davon?
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Deine Tasse ist leer, meine auch. Und
aber du hast eine Maschine, die hat noch welchen.
Ja, da ist noch was drin. So viel Kaffee kannst du heute gar nicht mehr trinken, dass du die leer kriegst.
Super, das soll es gewesen sein. Martin, ich sage erstmal vielen Dank. Und ich kann dir zu Hause sagen, du musst nicht so lange warten, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen und über spannende Themen im Motorsport plaudern.
Ja, dann wahrscheinlich auch wieder aus dem Fahrerlager, hoffe ich doch mal.
Ich vermute mal, ich weiß auch schon wo. Es fängt mit H an, aber mehr sage ich dazu nicht. Martin, das war's. Hol jetzt einen Kaffee.
Da freue ich mich drauf. Okay, ich gehe los. Mach's gut. Ciao.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.